Radio Prag Nachrichten.
Premier Necas und Oppositionschef Sobotka vereinbaren Gespräche über die Rentenreform. Das Umweltministerium stoppt die Planungen für die Staustufe Děčín. Die Gläubiger von Saska schlagen den Konkurs der Lotteriegesellschaft vor. Premier Petr Nečas und Sozialdemokratenchef Bohuslav Sobotka haben Gespräche zwischen Regierung und Opposition über die geplante Rentenreform vereinbart. Schon in nächster Zeit sollen Vertreter beider Seiten zusammenkommen, wie ein Regierungssprecher am Freitag nach einem Treffen von Nečas und Sobotka mitteilte. Die Sozialdemokraten kritisieren an den Reformplänen vor allem, dass sie sozial unausgewogen zugunsten der reichen Schicht seien, dass sie keine Grenze für die Erhöhung des Renteneintrittsalters festlegen und die Höhe der Rentenangleichung beschränken. Das tschechische Umweltministerium hat die Planungen zum Bau der Staustufe Děčín an der Grenze zu Deutschland gestoppt. Die Wasserstraßendirektion soll nun die Umweltverträglichkeit neu beurteilen, berichtet die Presseagentur ČTK. Derzeit prüfe man noch, welche Gründe das Umweltministerium anführe, hieß es am Freitag von Seiten der Wasserstraßendirektion. Mit der Staustufe möchte Tschechien die Elbe ganzjährig schiffbar machen. Laut tschechischen und deutschen Umweltverbänden weisen die Planungsunterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung erhebliche Fehler und Mängel auf und missachten das europäische Umweltrecht Natura 2000. Die Gläubiger von Saska haben am Freitag begonnen, über die Zukunft der hochverschuldeten größten tschechischen Lotteriegesellschaft zu entscheiden. Die wichtigsten Gläubiger schlagen dabei vor, Saska in den Konkurs zu schicken. An der Abstimmung über das Schicksal der Lotteriegesellschaft dürfen keine Gläubiger teilnehmen, deren Forderungen zuvor abgelehnt wurden, entschied am Freitag der zuständige Richter. Die gesamte Forderungssumme der zugelassenen Gläubiger liegt bei umgerechnet 350 Millionen Euro. An den Beratungen nehmen rund 40 Gläubiger sowie Saska-Generaldirektor Aleš Hušák teil. Die Aktionäre von Saska sind bürgerliche Vereinigungen, die im Sportbereich tätig sind. Der Franz Kafka Literaturpreis geht in diesem Jahr an den irischen Schriftsteller John Banville. Der 65-Jährige sei ein großer Meister der englischen Sprache, teilte die Prager Franz Kafka Gesellschaft mit. Der Preis wird seit 10 Jahren an Autoren der Gegenwartsliteratur vergeben, die mit ihren Werken Leser unabhängig von Herkunft, Nationalität und Kultur ansprechen. Banville wird im Oktober bei der offiziellen Übergabe im Altstädter Rathaus von Prag eine Miniatur des Prager Franz Kafka Denkmals und ein Preisgeld von umgerechnet 7.000 Euro entgegennehmen können. Mitglieder der Jury waren unter anderem der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, der britische Verleger John Calder und die Schriftstellerin Marianne Gruber. 7 mitteleuropäische Staaten, unter ihnen die Tschechische Republik, haben am Freitag den gemeinsamen Schutz der letzten Urwälder Europas vereinbart. In Bratislava unterzeichneten die Tourismus- bzw. Umweltminister 2 Protokolle, die den Rahmen für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus sowie einer nachhaltigen Forstwirtschaft in der Karpatenregion bilden sollen. Ziel der Vereinbarung sei es, die einzigartigen Waldlandschaften für zukünftige Generationen zu erhalten, berichtete die staatliche slowakische Nachrichtenagentur TASA nach der feierlichen Unterzeichnung. Unterzeichnerstaaten der Vereinbarung sind die EU-Mitglieder Slowakei, Tschechien, Polen, Ungarn und Rumänien sowie die Ukraine und Serbien. In Tschechien bestehen knapp 30.000 Hektar an Urwald, naturbelassenen Wäldern und naturnahen Wäldern. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt mit örtlichen Regenschauern. In Mähren und Schlesien sind die Wolken dichter und die Niederschläge zahlreicher. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad Celsius, im Nordosten des Landes nur um 15 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Von den Hochgeschwindigkeitszügen kann man sich in Tschechien momentan nur noch träumen lassen. Dies könnte sich aber in der Zukunft ändern. Auf die Fahrt mit einem superschnellen Zug werden Passagiere hierzulande aber noch verhältnismäßig lange warten müssen. Mit dem Bau des ersten Abschnitts des Hochgeschwindigkeitsnetzes soll in 6 Jahren begonnen werden. Wie stand es um die tschechischen Soldaten Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg? Haben sie nur ihre Pflicht erfüllt und wollten sie wirklich nicht für die Monarchie kämpfen? Oder war es dem anders? Der österreichische Historiker Richard Lein hat nachgeforscht. Wir stellen Ihnen sein neues Buch vor. An der Nacht der Kirchen, die am Freitag in ganz Tschechien stattfindet, können Sie im heutigen Tschechischkurs einige Begriffe aus dem Kirchenbereich lernen. Und in der neuen Ausgabe von Reiseland Tschechien laden wir Sie dann in die Beskiden ein, um auch den Spuren von den Einsiedlern nach Pusterne zu wandern. Bleiben Sie dran! Tschechien liegt im Herzen Europas. Diese Lage ist eigentlich eine ideale Voraussetzung, um zu allen anderen Ländern des alten Kontinents eine gute Verkehrsanbindung zu haben. Nur dafür muss die Tschechische Republik ihre Infrastruktur noch wesentlich verbessern. Neben dem weiteren Ausbau der Autobahnen muss vor allem viel Geld in die Modernisierung des Schienennetzes investiert werden. Ansonsten droht, dass der Eisenbahnverkehr im Land den Anschluss verliert. Lothar Martin berichtet.
Auf einer Fachkonferenz in Prag wurde erst neulich bestätigt, dass beim europäischen Schienenverkehr auch und vor allem den Hochgeschwindigkeitszügen die Zukunft gehört. Rasende Zigarren wie der französische TGV oder der deutsche ICE sollen also ebenfalls durch Tschechien rollen. Der Großteil des dafür erforderlichen Gleisnetzes mit der Gesamtlänge von ca. 800 Kilometern soll im Zeitraum von 2030 bis 2050 errichtet werden. Mit dem Bau der ersten Abschnitte des Hochgeschwindigkeitsnetzes könnte jedoch schon im Jahr 2017 begonnen werden. Aus jetziger Sicht am ehesten gebaut werden dürfte die Strecke zwischen Prag und München. Diese Strecke hat ein großes Transportpotenzial. Außerdem ist der heutige Stand der Infrastruktur in Richtung München sehr schlecht. Sicher muss man sich auch mit dem Ausbau der Kapazitäten in Richtung Dresden befassen. Und natürlich hat der Abschnitt von Prag nach Brünn eine grundsätzliche Bedeutung. Der Ausbau dieser in Tschechien relativ langen Strecke ist allerdings sehr kostenintensiv, sodass man hier auch mit einer ziemlich langen Bauzeit rechnen muss. Sagt Jiří Kušnir vom tschechischen Verkehrsministerium. Was den Verlauf der Hochgeschwindigkeitstrassen anbelangt, ist man derzeit jedoch noch in der Such- und Findungsphase. Allein für die Verbindung von Prag nach Brünn sind 4 Streckenführungen im Gespräch. Zudem regt sich in kleineren Regionen, wie beispielsweise der Region Nysočina, also böhmisch-mährische Höhe, der Widerstand gegen den Bau der neuen Schienenstränge. Es wird kritisiert, dass eine solche Strecke der Region überhaupt nichts bringen würde. Der Direktor der tschechischen Bahnen, Petr Žaloda, hält dem jedoch entgegen. Der Hochgeschwindigkeitszug würde mit 250 Stundenkilometern im 1-Stunden-Takt auf der Strecke verkehren. Zwischen den Takten aber können durchaus weitere Schnellzüge fahren, die dann auch öfter halten würden. Der tschechische Pfeil, bekannt als Pendolino, könnte bereits heute mit einer Geschwindigkeit von 230 Stundenkilometern zwischen Prag und Ostrau verkehren, wenn diese Strecke dafür ausgebaut wäre. In Zukunft würden die tschechischen Bahnen zudem weitere Hochgeschwindigkeitszüge kaufen, die mindestens 240 Stundenkilometer schaffen, verrät Žaloda. Aber ist Tschechien auch finanziell in der Lage, das dafür notwendige Schienennetz aufzubauen? Der Direktor des Zentrums für effektiven Verkehr, Peter Schläger, gibt darauf eine salomonische Antwort. Man könnte es so sagen, wenn geringer entwickelte Länder wie Marokko oder die Türkei in der Lage sind, ein Konzept zur Richtung von Strecken für Hochgeschwindigkeitszüge zu entwickeln, dann sollte das für Tschechien erst recht gelten. Und was die Kosten betrifft, so lässt sich sagen, dass der Bau eines Kilometers Hochgeschwindigkeitsstrecke nicht teurer ist als der Bau eines Autobahnkilometers oder eines Kilometers einer Schnellstraße. Für den Bau des gesamten Hochgeschwindigkeitszugnetzes werden zurzeit umgerechnet 16 bis 18 Milliarden Euro veranschlagt. Da diese Kosten jedoch bis auf das Jahr 2050 verteilt werden können, sollte das Projekt Bahn der Zukunft also auch in Tschechien durchaus machbar sein. Eine Frage aber bleibt, wann und welche Regierung wird dafür grünes Licht geben?
Lothar Martin war das mit einem Bericht über die Pläne zum Ausbau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes in Tschechien. Teamwechsel. Pflichterfüllung oder Hochverrat die tschechischen Soldaten Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg. So heißt ein Buch des jungen österreichischen Historikers Richard Lein, das vergangene Woche in Prag präsentiert wurde. Schon der Titel deutet an, dass hier ein Mythos in Frage gestellt wird. Der Mythos nämlich, dass die Tschechen nicht für die Habsburger Monarchie kämpfen wollten und bei erster Gelegenheit Fahnenflucht begingen. Gerald Schubert berichtet.
Nationale Mythen überleben meist nur innerhalb einer Nation. Anders der Mythos um die angebliche Pflichtvergessenheit der tschechischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg auf Seiten der Habsburger Monarchie gekämpft haben. Die Deutschnationalen haben ihn genährt, um politische Konzessionen an die Tschechen zu verhindern. Später eigneten sich die Tschechen gut als Sündenböcke, die schuld sind am verlorenen Krieg. Auf tschechischer Seite wiederum half die Vorstellung von den österreichisch-feindlichen Tschechen dabei, den Ententemächten die Gründung eines eigenen tschechoslowakischen Staates schmackhaft zu machen. Eine ideale Ergänzung zu den tschechischen Legionen, die offiziell gegen die Habsburger Monarchie kämpften.
Durch diesen interessanten Gleichklang, also dass Deutschnationale und Tschechen in einer politisch-militärischen Angelegenheit zu dem gleichen Schluss kommen, entstand natürlich auch für den unvoreingenommenen Beobachter tatsächlich der Eindruck, also wenn diese beiden Gegenpole einmal in einer Sache dasselbe sagen, dann muss das wahr sein.
So der Historiker Richard Lein. In penibler Quellenarbeit hat er vor allem zwei Kriegsereignisse rekonstruiert. Die angebliche Desertion des 28. Infanterieregiments in der Schlacht von Stebnitzka Huta am 3. April 1915 und die des 35. und 75. Infanterieregiments in der Schlacht von Sporov am 2. Juli 1917. Bleiben wir beim Beispiel Sporov. Hier kämpften tschechische Legionäre auch auf russischer Seite. Später wurde oft behauptet, die Tschechen auf der österreichischen Seite hätten sich mit diesen bereits Tage vor der Schlacht auf eine gemeinsame Strategie verständigt. Andere Historiker gingen nicht ganz so weit, meinten aber immerhin, die Tschechen, die auf Seiten der Habsburger Monarchie kämpften, hätten sich ergeben, als sie bemerkten, dass sie ihren Landsleuten gegenüberstehen. Die Quellen aber sprechen eine andere Sprache. Im Zuge eines Majestätsgesuchs an Kaiser Karl zur Wiederherstellung der Ehre der Truppe wurden umfassende Untersuchungen angestellt. Die Protokolle sind bis heute erhalten.
Wenn man diese Protokolle liest, die ja unter Eid geleistet werden, also wo es den Soldaten und den Offizieren natürlich, die wissen, was passiert, wenn sie hier nicht die Wahrheit sagen, geht dann doch schon ein sehr anderes Bild hervor. Da sind die Soldaten sehr konkret befragt worden. Die sind dann befragt worden im Zuge der Vernehmungen, habt ihr hier eine tschechische Brigade wahrgenommen? Und die Aussage war durchgehend, dass sie gesagt haben, nein. Die haben alle russisch gesprochen, die haben alle russische Uniformen getragen, also eine tschechische Brigade wäre uns nicht aufgefallen.
Die Kampfmoral der Tschechen in der österreichisch-ungarischen Armee wurde durch die Anwesenheit von Tschechen auf der Gegenseite also wohl kaum beeinflusst. Puzzlesteine wie dieser haben für Richard Lein schließlich den Schluss nahegelegt, dass die Niederlagen Österreich-Ungarns in den genannten Schlachten keineswegs von den Tschechen verschuldet worden waren. Eine Straße des 28. Regiments und eine Sporov-Straße wird es in Prag aber wohl trotzdem weiterhin geben. Und auch in Österreich wird das Bild von den untreuen Tschechen trotz der neuen Erkenntnisse nicht so schnell verblassen.
Pflichterfüllung oder Hochverrat, die tschechischen Soldaten Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg. Das Buch von Richard Lein ist im Lied Verlag erschienen, hat 448 Seiten und kostet 49,90 Euro. Das Buch über die tschechischen Soldaten Österreich-Ungarns von Richard Lein stellte Ihnen Gerald Schubert vor. Andere ist wie üblich zu dieser Zeit der regelmäßige Tschechischkurs mit und von Markéta Kachlíková.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. In Tschechien findet an diesem Freitag die Nacht der Kirchen statt. Und in Kirchen,
Kostely,
gilt auch die heutige Ausgabe von Tschechisch gesagt. Bleiben wir gleich beim Begriff Kirche. Dieser hat im Deutschen zwei Bedeutungen. Die Kirche als Glaubensgemeinschaft wird ins Tschechische als
Zirkev
übersetzt. wie zum Beispiel die katholische Kirche,
katolická církev,
die orthodoxe Kirche,
pravoslavná církev,
oder aber etwa die evangelische Kirche,
evangelická církev.
Die Kirche bezeichnet im Deutschen aber auch ein Gotteshaus und in diesem Fall handelt es sich um einen
Kostel.
Ein
Kostel,
das heißt ein Sakralbau, das für das Beten und die Gottesdienste genutzt wird, kann auch als
Chrám
allgemein bezeichnet werden. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Kirchen je nach ihrer Bedeutung bzw. nach ihren architektonischen Merkmalen. Ein kleines Kirchlein ist eine Kapelle,
Kaple,
bzw.
Kaplička.
In der romanischen Zeit hat man runde Kirchen, die sogenannten Rotunden, gebaut.
Rotunda.
Eine Basilika,
Basilika
ist in architektonischer Hinsicht eine Kirche mit mehreren Schiffen, wobei das Hauptschiff höher ist als die Seitenschiffe. Seit dem Mittelalter ist
Basilika
aber auch ein Ehrentitel, der zumeist den Kirchen zuerkannt wurde, die der Sitz eines kirchlichen Würdenträgers wie etwa des Bischofs sind. Will man eindeutig zum Ausdruck bringen, dass es sich um eine Bischofskirche handelt, nutzt man die Bezeichnung Kathedrale.
Kathedrale.
Der Ausdruck Dom,
Dom
ist im Tschechischen zwar bekannt, aber nicht besonders häufig. Die Dominante Prags, nämlich der Veitsdom auf dem Hradčín, wäre daher meistens
Chrám svatého Víta
bzw.
Kathedrale svatého Víta
genannt. Soweit für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. In der nächsten Ausgabe von Tschechisch gesagt werden wir in die Kirche hineintreten und uns dort umsehen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden. Tschechisch-Lektion hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Bekannt geworden ist die Stadt in Tschechien schon vor Jahren als ein Wintersportzentrum, wo internationale Wettbewerbe im Skispringen stattfinden. Die mährische Stadt Frenštát pod Radhoštěm zieht aber auch im Sommer die Touristen an. Dank seiner Lage ist sie ein geeigneter Ausgangspunkt für Ausflüge in die mährischen Beskiden. Nach Frenštát pod Radhoštěm laden wir Sie in der heutigen Ausgabe von Reiseland Tschechien ein.
Reiseland Tschechien.
Frenštát pod Radhoštěm, zu Deutsch Frankstadt, liegt in der malerischen Landschaft der mährisch-schlesischen Beskiden. Wann und von wem die heute rund 12.000 Einwohner zählende Stadt gegründet wurde, ist nicht bekannt. Aber Erwähnungen über Frenštát gibt es schon um das Jahr 1300. Vera Vlková leitet das Touristen- und Informationszentrum der Stadt und als eine waschechte Frankstädterin weiß sie über ihre Heimatstadt viel zu erzählen.
Zur Stadt wurde Frenštát 1781 erhoben. Die Stadt hat eine ruhmreiche sportliche Geschichte. Wegen ihrer Lage war sie schon immer ein beliebtes Ziel für Touristen, die von hier aus Wanderungen durch die Beskiden unternahmen. Einen großen Verdienst um die Entwicklung des Tourismus in der Region hat der hiesige Verein Pohorská jednota Radhošť, der vor mehr als 100 Jahren entstanden ist. Ich meine, dass die Verdienste dieses Vereins bislang noch nicht genug gewürdigt worden sind. Am Anfang errichtete er mehrere Wanderwege am Stadtrand von Frenštát, am Ort, der Horečky genannt wird. Später konzentrierten die Vereinsmitglieder ihre Tätigkeit auf die Gestaltung der einstigen Einsiedelei Pustevny. Es liegt im Bergsattel östlich vom Gipfel Radhošť. Und dem Gebirgsverein verdanken wir die bis heute erhaltenen Bauten im Stil der Volksarchitektur sowie die Radegast-Statue.
Die Bezeichnung Pustevny, wie die Einsiedlung im Bergsattel unweit von Radhoš heißt, ist vom tschechischen Wort Postevna, also Einsiedelei, abgeleitet. Und Einsiedler haben dort wirklich gelebt, noch bevor der Gebirgsverein mit der Errichtung der ersten Nachtlager für die Wanderer begann, erzählt Věra Vlková.
Der letzte der Einsiedler hieß Felix, er lebte im 18. Jahrhundert. Die Einsiedler lebten meistens in den Höhlen, die sich auf dem Radhoš befinden. In einer davon wurden ein Kreuz und ein Bild der Dreifaltigkeit gefunden. Nach den Einsiedlern, die auf dem Bergkamm gelebt hatten, wurde der Ort Pustevny benannt. Pustevny war ein beliebtes Ziel der Wanderer, die sich von der Gemeinde Trojanovice, die am Fuße des Bergmassivs liegt, Richtung Radhoš begaben. Der Gebirgsverein hielt es für notwendig, für die Wanderer eine Unterkunft in Pustevny zu errichten, denn nicht alle waren nach einer langen Wanderung in der Lage, wieder zurück nach Trojanovice oder nach Frenštát zu kommen. Die erste Schutzhütte wurde 1891 erbaut und sie hieß Pustevnja. Heutzutage hat der Bergrettungsdienst dort seinen Sitz. Ein paar Jahre später baute der Verein noch eine Hütte aus Stein, die Šumná genannt wurde.
Erst später folgten die weiteren Häuser, die nach dem Entwurf des slowakischen Architekten Dušan Jurkovič erbaut wurden und die bis heute der Magnet für viele Besucher der Beskiden sind. Der Architekt war von der Volksarchitektur und dem damals herrschenden Jugendstil beeinflusst. Die Berghütte Mamienka und die Bau der Libušín, die bis heute als Gaststätte genutzt wird, sind reichhaltig geschmückte Schrotholzbauten. Sogar die Ränder des Schindeldachs sehen aus, als ob sie mit einer Spitze verziert wären. Das Interieur des Speisesaals in Libušín ist mit zahlreichen Malereien geschmückt. Mehrere davon sind nach den Aquarellgemälden vom namhaften tschechischen Maler Mikuláš Aleš entstanden. Die beiden Häuser wurden 1899 feierlich eröffnet. Da damals noch kein Weg bis auf Pustevny führte, war es nicht einfach, dort zu bauen. Das Material mussten die Bauarbeiter oft auf dem Rücken bis auf den Berg hochtragen. Erst 1911 wurde der sogenannte Fürstenweg errichtet, dank dessen der Bergkamm einfacher zu erreichen war. Věra Vlková dazu.
Als letztes der Gebäude wurde in den 1920er Jahren das Hotel Tanečnica erbaut. In den 1950er Jahren gehörte es zu den modernsten Hotels in der Region. Viele Künstler aus Prag haben dort oft ihren Urlaub verbracht. Ich persönlich halte Libušín für eine Art Märchenhaus. Es erinnert sehr an die Bauernhäuser in den Beskiden oder in der Region von Kisuca in der Slowakei. In Berghütten von Pustevny drohte zweimal in der Geschichte, da sie verkommen und schließlich abgerissen werden. Zum ersten Mal waren sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gefährdet. Die Häuser befanden sich in einem sehr erbärmlichen Zustand. Und gerettet wurden sie erst, nachdem der damals 79-jährige Architekt Jurkovič persönlich hierher kam und sich für die Instandhaltung seiner Architektur einsetzte.
Nach der Wende von 1989 war die Volksarchitektur von Pustevny erneut gefährdet, denn plötzlich gab es keinen Eigentümer, der sich um die Gebäude gekümmert hätte. 1997 wurde der Komplex der wertvollen Gebäude dem Freilichtmuseum in Rožnov pod Radhoštěm angegliedert. Das Museum sorgte für die Restaurierung der Häuser. 1999 wurde Libušín und 2003 auch Mamienka wieder für die Öffentlichkeit geöffnet und zieren wieder in vollem Glanz den Bergrücken in Pustevny und das bis heute. Auf den Berg Radhoš werden wir auch in der nächsten Ausgabe des Reiselands Tschechien zurückkehren. Dabei erfahren Sie mehr unter anderem über die bekannte Radegast-Statue und deren Schöpfer Albin Polášek. Und damit sind wir am Ende der publizistischen Beiträge angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.